Ja, ich wollte gerne anknüpfen an unser Gespräch im März, also mitten im Lockdown, alles zu, per Zoom. Viele haben ja dann Zoom erst entdeckt. Ich ehrlich gesagt so in dieser häufigen Form auch. Ich war damit vorher auch nicht vertraut. Und das war dann auch sehr schön, miteinander trotzdem auf diese Weise kommunizieren zu können. Und in der Anfangszeit muss ich sagen, was manchmal auch insofern eine besondere Möglichkeit in Gespräche zu kommen mit Menschen, die vielleicht sonst nicht so leicht Ja gesagt hätten, also höhere Tiere, die vielleicht auch die Zeit sonst nicht hätten. Und
Ja,
da war
das
irgendwie so eine
stimmt.
gewisse, wie soll ich sagen, so eine Demokratisierung noch verstärkt da. Ne? Also nicht, dass ich mich zu beklagen hätte, aber man hat gemerkt, dass es da so eine
Ja,
Nivellierung auch
das
gab.
stimmt.
Genau, aber jetzt hier zum Bucerius Kunstforum, Katrin Baumstark. Wir sitzen uns persönlich in diesem schönen Raum hier oben gegenüber und es ist soeben eine neue Ausstellung, die erste seit dem Lockdown,
Genau.
Georges Braque eröffnet worden. Genau, und Sie haben ja gerade, bevor ich das Aufnahmegerät angeschaltet habe, losgelegt mit dem Stichwort Dankbarkeit.
Und genau, so schätze ich mich gerade sehr dankbar ein, dass, ja, wie ich schon gesagt habe, dass wir wirklich von der Kunstszene, wir, die Museen, Ausstellungshäuser quasi am glimpflichsten davongekommen sind. Muss man ja schon sagen, wir hatten ja nur 7 Wochen zu. Und das ist erstmal, ist es für Museen besonders und das ist auch wirklich Deutschland zu verdanken, dass wir hier wirklich so glimpflich davongekommen sind, als unsere Kollegen in Paris, in London und so weiter, die waren ja viel, viel länger zu. Und aber von der Kunstszene an sich, jetzt zum Beispiel in Hamburg, hatten wir natürlich viel schneller, dass wir wieder öffnen durften. Natürlich mit ganz hohen Auflagen und wie es bei allen am Anfang war, wenn man zugelassen hätte, hätte man wahrscheinlich weniger Verlust gemacht. Aber diese Freude, die die Menschen hatten, als sie wieder aufmachen durften nach 7 Wochen und dieses Miteinander, dieses Gefühl, und diese Dankbarkeit, die auch Menschen mir gegenüber zum Ausdruck gebracht haben, sei es durch kleine Mails, durch ein Briefchen, wirklich Leute, die ich gar nicht kennen oder kannte persönlich, die sich einfach gesagt haben, ach, sie haben uns so gut über die Zeit gebracht mit den Videos. Wir haben ja immer so kleine Videos gedreht. Das war die Idee von Miriam Abada, die bei uns die Online-Kommunikation macht, die eben gesagt hat, wir müssen in Kontakt bleiben mit unseren Besuchern. Und so kam sie auf die Idee und so habe ich eben diverse Bilder aus der Hockney-Ausstellung vorgestellt. Und ja, dann waren viele eben sehr dankbar, dass sie es dann doch noch live sehen konnten und wir aufmachen konnten. Ich bin dankbar, dass die Tate dem zugestimmt hat, dass wir die Ausstellung, die David-Hockney-Ausstellung, doppelt so lang zeigen konnten wie geplant. Das war eine große Solidarität. Auch dann ja, der Abtransport der Kunstwerke. Es kamen keine Kuriere aus London. Das haben wir alles hier im Haus gemacht mit eben einem großen ja, Respekt auch von der Tate, die uns entgegengebracht haben. Und das, ja, das zeigt einfach, dass es auch geht und dass so eine Solidarität herrscht. Und es ging eben auch weiter mit Georges Braque, weil das war natürlich eine Ausstellung. Es ist eine große Ausstellung. Es ist seit, wir hatten es jetzt ausgerechnet, ich glaube 32 Jahren die erste große Braque-Ausstellung in Deutschland mit einem Großteil der Werke aus dem Centre Pompidou. Also so 70% kommen aus dem Centre Pompidou, aber dann eben auch noch andere private Leihgeber aus Paris, aber auch aus Deutschland. Und natürlich hat man da gezittert, ob das alles so klappt und ob das alles so geht und ob die alle kommen können. Und eben diese ganze Arbeit, die man auch reingesteckt hat und vor allem die man eben während des Lockdowns ja schon gemacht hat. Also das war ja unser nächstes Projekt und wir saßen dann da, haben den Katalog gemacht, haben die Ausstellung besprochen, wie soll es aussehen, Wandfarben und so weiter. Und das war dann alles. Und dann kam eben so dieses, okay, in Paris gehen die Zahlen wieder extrem hoch. Und dann, ja, Macron hat ja immer so nicht mehr vom Lockdown gesprochen. Irgendwann nahm er dieses Wort wieder in den Mund, sodass alle dachten, wow,
Jetzt schwebt das irgendwo am Horizont.
ja. Und dann war aber ja wirklich das Schöne, dass das Centre gesagt hat, okay, wir können nicht kommen. Also es kommen keine Kuriere mit, es kommt nicht Brigitte Leal mit, die ja die Ausstellung quasi ins Leben gerufen hat. Es kommen keine Restauratoren mit, sondern die Bilder kommen ganz alleine. Das ist ja Güterverkehr quasi, Warenverkehr, das ist okay. Und wir machen es einfach so, Sie haben es schon angesprochen, Zoom-Meeting. Jeden Abend hatten wir dann eben ein Zoom-Meeting mit dem Centre und unseren Restauratoren. Man hat die Fortschritte in der Ausstellung gezeigt, was wir gerade gehängt haben, wie es gerade aussieht. Und das ist schon, also da bin ich ja auch dankbar drüber. Und dass wir dann eben auch die Ausstellung eröffnen konnten. Natürlich nicht mit Reden oder großen Eröffnungstamtam, wie wir das sonst machen, sondern einfach, wir haben es ja so ein Flanieren genannt. Das heißt, die Besucher konnten sich Zeitfenster-Ticket holen und dann eben einfach durch die Ausstellung gehen, die Ausstellung auf sich wirken lassen. Und ja, und das freut mich.
Die Ausstellung ist ja sicherlich schon seit ein paar Jahren geplant gewesen, denke ich mal. Ja. Weil das ist ja jetzt auch dann immer so die Frage, jetzt wird dann eine Ausstellung eröffnet, also ja nicht nur hier, oder es wird was gezeigt, Ähnliches im Theater, wobei die natürlich großteils ihr Programm völlig haben umstellen müssen und ad hoc gucken, was sie jetzt in kurzer Probenfrist auf die Bühne stellen können. Aber ich nehme an, dass das bei Ihnen ja schon länger hier in Planung war.
Also so, ja, ich glaube vor 4 Jahren haben wir zum ersten Mal das Gespräch geführt mit dem Centre. Also da kam Brigitte Lial mit der Idee auf uns zu. Also ihr hattet Picasso, ihr hattet sie alle, warum eigentlich noch nie Georges Braque? Und warum ist eigentlich Georges Braque so in der zweiten Reihe in Deutschland? Und das sollten wir doch ändern. Und ja, und daher ist es natürlich auch, sind wir als Ausstellungshaus nochmal einen Ticken anders betroffen von der Krise, wie jetzt zum Beispiel Museen, die eben, wenn eine Ausstellung bei denen nicht stattfinden kann, dann haben die ja trotzdem auf, weil sie haben eine eigene Sammlung, die sie zeigen könnten, sie könnten eine neue Sammlungspräsentation machen und so weiter. Wenn bei uns eine Ausstellung nicht stattfindet, hat dieses Haus zu. Ja. Und genau, da hängt ja eigentlich auch viel dran, eben unsere Aufsichten. Und also das sind ja nicht nur wir, das kleine Team des Kunstforums, sondern eben genau unsere ganzen Dienstleister und so. Daher müssen wir immer mehrere Plan B, C, Ds eigentlich in petto haben. Und aber gerade weil so Ausstellungen wie jetzt Georges Braque, die ich, ja, wo auch einfach so das Herz dran hängt und man hat so viel Energie reingesteckt. Und ich finde, es ist so eine wichtige Ausstellung gerade zu dieser Zeit. Und ich finde es so wichtig, diesen Künstler zu ehren, der so besonders ist und irgendwie in Deutschland immer so, ja, so nicht so bekannt ist. Und deshalb war das für mich dann, war ich doch sehr, sehr erleichtert, dass wir öffnen konnten.
Ja, also dass Sie gerade auch dieses Projekt umsetzen
können. Ja.
Mir fiel jetzt beim Zuhören auch ein, dass natürlich sich ja die Frage stellt, im Moment ganz verstärkt, wieso wird gerade das gezeigt, sozusagen unter dem Siegel von Aktualität, wobei ich das hasse, muss ich sagen, weil ich frage mich immer, was heißt das? Also wenn so an der Oberfläche oder auf der Oberfläche so direkt auf was reagiert wird, dann ist es meistens oberflächlich. Und ich meine, was hat man schon so in der direkten Reaktion wirklich zu sagen? Das ist ja eine Frage, die man sich auch selber stellen muss, ne? Im Moment ja ganz, ganz oft, denke ich mal. Aber gerade mit Georges Braque, es könnte ja verwundern, wieso jetzt Georges Braque, wenn man unten durch die Ausstellung geht, dann fällt auf, dass das, Sie sagten, Künstler, der immer noch in der zweiten Reihe rangiert in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie es in Frankreich ist. Ich würde sagen, nicht. Das komplette
Gegenteil.
Würde ich genau. Soweit ich das mitverfolgen kann, ist das da ganz anders gelagert. In Deutschland, gut, ist natürlich ein französischer Künstler, da ist die Rezeption natürlich eine andere, aber es fällt eben so eine durchgehende Ruhe, selbst in den ganz frühen Werken, die ja eigentlich aus einer aufgeregten Zeit stammen, mit Picasso, dieser Seilschaft, wo in wenigen Jahren der Kubismus durch seine verschiedenen Phasen gejagt wurde, so regelrecht. Ne? Aber trotzdem, selbst da fällt so eine Ruhe auf, fast so eine Stille. Und ich habe gerade unten im Buchshop, ich hatte noch 5 Minuten, dann war ich fast zu spät, weil es an der Kasse Verzögerung gab, mir ein französisches Buch geangelt. Den Autoren kenne ich gar nicht. Alex Danchef, ich weiß nicht, wie er sich spricht, Le Défi Silencieux. Jean sprach Le Défi Silencieux, also die stille Herausforderung heißt das ja sozusagen. Das, und da dachte ich mir, das passt irgendwo so zu dem, was man empfängt. Das ist ja eine Ausstellung, die jetzt das ganze Werk zeigt. Und also.
Ja, es ist, Sie haben recht, sein Werk strahlt etwas sehr Ruhiges aus. Und ich finde immer trotzdem Spannungsvolles, aber in sich stimmig. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht hochdrehend, aber vielleicht kann ich so erzählen. Also ich finde es erstmal wahnsinnig schön, dass wir wirklich den ganzen Prakt zeigen, also den von seinem Frühwerk als Fauvist bis zu seinem allerletzten Gemälde. Das heißt, wir können diesen ganzen Weg mit Georges Prakt gehen. Und bei ihm ist es eben das Besondere, es ist ein Künstler, bei dem gibt es keine Brüche. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt endet das eine und jetzt fängt das andere an. Sondern es geht ineinander über und das eine baut auf das andere auf, entwickelt was weiter, lässt was weg. Manchmal braucht er die Farbe, dann lässt er die Farbe wieder ganz weg, um zur Form zu kommen. Und das kann man eben, finde ich, in dieser Fülle so schön sehen, diesen Weg und eben diese Gedankenwelt von ihm, diese künstlerische Gedankenwelt, wie wir eben merken, am Anfang die Farbe ganz stark, ungemischte Farben, Fauvisten, dann geht er in den Kubismus über und die Farbe verschwindet auf einmal und es geht nur noch um die Auflösung der Form und wirklich eine sehr reduzierte Palette, sehr dunkel oft, das, was viele, glaube ich, mit Georges Prakt verbinden, wenn man immer, das ist so dunkel. Und aber dann geht er den Weg zu seinen Formen und dann kommt auf einmal die Farbe wieder. Und auch das können wir mit ihm verfolgen, wie auf einmal wirklich er in die Farbe reingeht. Und dann während des Zweiten Weltkrieges die Farbe wieder zurücknimmt und enge Raumauffassungen schafft. Und dann eben in seinem großen Spätwerk wirklich den Raum wieder öffnet, das Fenster öffnet. Die Vögel werden ein großes Motivrepertoire von ihm. Die Landschaft kehrt zurück. Und das ist alles so ein Weg, eine, wie er es gesagt hat, eine kontinuierliche Linie. Mhm. Und das finde ich das Schöne an ihm, dass er, also er ist so ein Künstler durch und durch und wir können einfach seine Gedankenwelt, was die Kunst angeht, spüren. Und auch seine, ja, seine Werke sind so, man guckt hin, es ist sehr ruhig, es sind ja meistens Stillleben, Interieurszenen, es sind kaum Figurenbilder, das war nie sein Thema, es gibt kein Selbstporträt von ihm und es ist aber trotzdem, er nimmt quasi unseren Blick mit und wir ja, schwirren durch das Gemälde, wie er selber gesagt hat, das wird dann, ja, eine Gitarre wird zum Tisch, wird zum Glas, wird zur Flasche, also unser Blick wird so im Rhythmus geleitet und aber in sich sind die Gemälde einfach stimmig und strahlen eine große Ruhe aus, obwohl sie innen drin ja ganz viele unterschiedliche Materialien haben. Sie haben eine ganz andere Haptik, also er hat ja oft seine Pigmente gemischt mit Sand und Seegemäl, damit es wirklich eine ganz ja, ungewöhnliche Oberfläche hat oder er ist ja gelernter Dekorationsmaler, deshalb kann er eben perfekt Holzmaserung, Marmor. Und das haben wir alles in seinen Bildern, die ja, so vielschichtig sind und trotzdem eine Ruhe haben. Ja.
Die Ausstellung heißt der Tanz der Formen. Mhm. Und Prakt hat sich nicht sehr viel geäußert, also schon hier und da. Also er war ja nie jemand, der sich in den Vordergrund gestellt hat, also oder so seine Künstlerpersönlichkeit präsentiert hat. Also so das Gegenteil von Picasso auf jeden Fall. Aber er hat ja auch geschrieben, also auch über die Kunst. Wie ist da der Zusammenhang, wieso dieser Titel?
Ja, also Georges Prakt hat sich über Kunst geäußert, also er hat so Bücher rausgebracht mit Aphorismen, die aber eben nie persönlich sind. Also es geht zum Beispiel nicht um seine Biografie oder solche Sachen, sondern seine Überlegung zur Kunst im Allgemeinen. Also sei es zu seiner, aber auch zu anderen. Und was er, also was für ihn wichtig war, einzelne Themen. Und er hat zum Beispiel, oder wir haben in der Ausstellung, die einzelnen Kapitel sind auch immer überschrieben mit einem Zitat von ihm, weil ich finde die sehr sprechend und die erzählen auch was von diesem Gedanken des Künstlers. Und der Tanz der Form, das war dann für uns dieser Titel klar, also es ist natürlich doppeldeutig. Zum einen ist es der Tanz und damit auch die Musik spielte eine große Rolle im Leben von Georges Prakt. Er selbst war leidenschaftlicher Musiker, also er konnte diverse Musikinstrumente selber spielen. Die Musikinstrumente treten ja auch wieder, immer wieder auf in seinen Werken. Also wir sehen die Mandoline, die immer wiederkehrt im Kubismus, die Gitarre, die berühmte Gitarre der Kubisten. Und zum Beispiel, wir haben ein Gemälde von ihm, die Musikinstrumente. Das ist das, wovon er sagt, das ist mein erstes kubistisches Werk gewesen. Und von diesem Werk hat er sich selbst auch nie getrennt. Das war Zeit seines Lebens in seinem Atelier, in seinem Besitz bis zu seinem Tode. Und ja, und das ist eben, also zum einen die Musikinstrumente, die Musik, der Tanz. Wir haben ja ein eigenes Kapitel zum Ballett. Er hat für das Ballet Soirée in Paris, für das Ballett Salat eben das Dekor, Bühnenbild und Kostüme entworfen. Und diese ganzen Vorzeichnungen und Kostümentwürfe haben wir hier. Und das ist natürlich auch so ein Punkt. Und das andere ist aber, dass ich wirklich finde, dass seine Formen tatsächlich miteinander tanzen. Er hat ja immer gesagt, das Motiv ist ihm nicht wichtig. Also es kommt nicht aufs Motiv an, aber die Beziehung untereinander. Wie gestalte ich Raum? Wie gestalte ich Perspektive? Das hat bei ihm was sehr Rhythmisierendes. Und das finde ich, sieht man in seinen Gemälden. Und deshalb finde ich diesen Titel Tanz der Formen eigentlich wirklich schön, weil ja, zum Beispiel im großen braunen Stillleben, da tanzen für mich die Formen wirklich miteinander. Und er unterstreicht es noch, indem er alles mit einer weißen Linie miteinander verbindet. Und das ist wie so ein Rhythmus, den er mitgibt. Und ja, er hat so manchmal ganz offensichtlich, dass er Partituren von Erik Satie mit reinnimmt in seine Gemälde, und manchmal einfach nur der Ausdruck, den er findet, wie die Gegenstände miteinander spiegeln, wie er immer dieses Tischchen hat, das ja ganz oft vorkommt, und dieses Tischchen ja auch fast wie eine Bühne ist, auf dem er seine Figuren anordnet. Seine Figuren sind bei ihm eben Gegenstände, und wie die quasi miteinander einen Tanz eingehen. Und es war auch natürlich so ein Ding, weil Georges Braque hat wirklich hier in Deutschland so, ja, das ist so technisch und dunkel. Das waren, haben ganz viele die Assoziation, das hatte ich dann jetzt auch bei der Eröffnung, dass viele gesagt haben, oh, der ist ja so bunt, das wusste ich gar nicht. Und daher eben auch dieses zum Beispiel, er ist ja auch ein sinnlicher Maler, und das vergisst man immer wieder. Und gerade mit seiner Oberflächenstruktur, man hat ja oft das Gefühl, man würde es fast gerne anfassen, seine Werke. Also dieses Berührende, was er auch gesagt hat. Werke müssen fast einladen, dass man sie anfassen will. Ich möchte meine Kunst zu Tasten geben, hat er mal gesagt. Und das hat ja auch was mit einem Tanz zu tun, wenn wir uns berühren. Und ja, also da spielt ganz viel mit rein, warum wir dann uns im Endeffekt für diesen Titel entschieden haben.
Sie haben mehrfach gesagt, dass es ihm nicht um die Motive ging. Mhm. Worum ging es ihm? Blöde Frage, aber man ist gut, blöde Fragen zu stellen.
Blöde Fragen sind oft die besten Fragen. Es ging ihm wirklich um den künstlerischen Ausdruck. Also wie schaffe ich es? Also man muss sich ja vorstellen, der Kubismus vor dem Ersten Weltkrieg bricht auf einmal alles ein. Auf einmal gibt es keine Perspektive mehr. Also das war ja, wo man wirklich damals alle gesagt haben, was ist denn jetzt los? Und wirklich diese eben nicht die Nachahmung der Natur, wie es eben die Jahrhunderte davor in der Kunstgeschichte, was war Kunst, Nachahmung der Natur, so gut wie möglich nach einem Abbild zu malen. Und das war es eben für ihn nicht, sondern wirklich mit Formen, Farben, Raum darstellen, ohne in die Perspektive zu gehen, das menschliche Auge mitzunehmen. Also dass wir sehen ja auch nicht nur in eine Richtung immer, sondern wir sehen auf Nahsicht, Untersicht, Aufsicht. Also sowas, das lebendige Auge quasi in der Kunst zu zeigen. Darum ging es ihm, glaube ich, ja.
Er hat ja zu einer Zeit gelebt, die im Allgemeinen ja auch bekannt ist als kompletter Umbruch, erstmal Zusammenbruch einer alten Welt und dann der Entstehung einer neuen, durch Furcht von diesen Weltkriegen, der totalen Zerstörung, was ja auch bedeutete, dass man das Alte eigentlich nicht so fortsetzen kann, eben auch nicht in der Kunst. Also bloß viele Künstler haben das ja schon im Vorfeld wahrgenommen. Also dieser Umbruch hat natürlich zum Ersten Weltkrieg auch geführt, das Ende einer jahrhundertealten Gesellschaft und Menschheitsperspektive so. Und insofern war es ja eigentlich für die meisten Künstler auch gar nicht möglich, einfach so weiterzumachen. So. Nun, was mich interessiert, Georges Braque hat ja auch am Ersten Weltkrieg teilgenommen und hatte eine sehr schwere Verwundung, wo absolut nicht klar war, ob er das überhaupt überleben würde. Ja. Inwiefern hat das natürlich nach diesem kubistischen Neuansatz, aber inwieweit hat das dann seine Kunst beeinflusst? sein Denken vielleicht auch über die Kunst?
Auch da ist es bei ihm nicht dieser krasse Bruch. Also obwohl er ja 2 Jahre lang nicht malen konnte, er war, wurde eingezogen, war dann an der Somme und wurde dort von einem Granatsplitter am Kopf verletzt, also lag dann auch im Koma und so weiter und musste wirklich alles wieder erlernen und auch das Malen erlernen. Und aber auch da ist es, er verarbeitet nicht diesen Krieg. Also es ist kein Otto Dix oder so, der wirklich diese Schrecken malt, sondern er geht wieder zur Kunst dahin, wo er sicher ist, dahin, was ihn ausmacht. Und nach dem Ersten Weltkrieg war ja auch so dieser Ruf nach der Rückkehr zur Ordnung, also Retour à l'ordre, die Besinnung auf die antiken Ideale und dieses ganze Klassizistische. Und dann stellte er ja aus, wir haben ein ganz großes Kapitel ja auch dazu, und dann stellte er eben aus und alle haben gesagt, er hat Kaneforen gemalt, also Korbträgerin, antike Korbträgerin. Und alle haben gesagt, so, wenn Sèche-Georges Braque das macht, dann heißt es ja, der Kubismus ist tot. Er hat es aber überhaupt nicht so gesehen und einer seiner klügsten Freunde und auch Theoretiker, nämlich der deutsche Karl Einstein, hat dazu gesagt, nee, es ist die Weiterführung des Kubismus, denn nicht der Kub entscheidet den Kubismus. Und das finde ich sehr treffend, weil genau das ist es. Er bleibt ganz streng bei sich und auch bei einem Kubismus, aber bei einer ganz anderen Art und Weise. Also er geht mehr wieder in die Flächigkeit. Es ist wieder eindeutig erkennbare Gegenstände, aber es ist trotzdem noch eben diese Perspektive, die es nicht mehr gibt, diese Trennung zwischen Bild, Mittel, Vorder- und Hintergrund, die es bei ihm eben nicht mehr gibt. Und das führt er eigentlich weiter in seinem Werk, wie er immer alles anknüpft und weitermacht. Man muss dazu auch sagen, er war ja auch ein Perfektionist. Also er ist, von ihm gibt es gar nicht so viel Gemälde, weil er einfach gar nicht so einen Output hatte. Das sieht man dann auch in der Ausstellung, das sind dann manche Gemälde, die sind datiert von 1932 bis 1943 oder so. Das bedeutet nicht, dass er die ganze Zeit, sondern er hat halt irgendwann immer wieder weitergemalt, irgendwas übermalt, bis er irgendwann gesagt hat, jetzt ist es perfekt. Und dadurch haben wir eben gar nicht so den Eindruck bei ihm, er verarbeitet irgendetwas Persönliches, sondern er verarbeitet seine Kunst und geht in der Kunst weiter. Und das hat er auch gesagt vom Zweiten Weltkrieg. Also er hat ja immer gesagt, man soll da nichts reinlesen, nichts Biografisches und so weiter. Da finde ich aber, erkennt man schon mehr, dass da was los ist. Also einfach dieses, er hat die meiste Zeit in Paris gelebt, natürlich unter erschwerten Bedingungen, wenig Malmaterial, wie eben alle. In Deutschland war er sowieso entarteter Künstler. Seine ganzen Galeristen, von denen ja viele Deutsche waren und vor allem jüdische Deutsche, mussten ins Exil und so weiter. Und da merkt man schon, dass er fast ein bisschen konventioneller wird, im Gegensatz zu diesen Metamorphenwerken, die es da vorgibt, wo wirklich so eine Leuchtkraft auch drin ist. Also die Farbpalette wird sehr dunkel. Und es kommen auch so merkwürdige Motive hinzu, wie der Schädel und das Kreuz, wo er aber immer gesagt hat, nein, mich hat einfach nur die Form interessiert.
Das glaubt man nicht ganz.
Nicht ganz. Und uns geht es auch so, wenn wir davor stehen, auch diese Gemälde haben was sehr Bedrückendes, weil sie in ihrem Ausschnitt sehr beengt sind. Ich habe es natürlich kuratorisch noch unterstrichen, indem ich diese Sektion auch enger gehängt habe, damit man das auch noch mehr spürt. Aber wahrscheinlich, wenn ich es genauso weit gehängt hätte, hätte man es auch gespürt. Also das ist jetzt nur so ein kleiner, war noch so ein Trick von mir. Aber ich finde einfach, er macht dann manchmal einen schwarzen Rahmen auf die Leinwand noch drauf. Und da ist irgendwie so eine Beengtheit. Und und vor allem im Vergleich zu dem Werk quasi, das er noch während der Befreiung von Paris geschaffen hat, nämlich der Billardtisch, so ein ganz berühmtes Werk, mit dem er ja dann auch 1948 auf der Biennale in Venedig den Goldenen Preis für Malerei gewonnen hat. Und da sieht man eben, wie er den Raum wieder öffnet.
fast aufsprechen,
ja, würde ich sagen. Ja, genau. Und auch dieser Billardtisch, der ja quasi aus dem Bild rauszukippen scheint. Also der wirklich das wieder öffnet. Und da merken wir wirklich, es ist so ein Aufatmen. Und dann kommt wirklich dieses Spätwerk, wo wir wirklich ja, dieses Gefühl haben, boah, da kann jemand wieder atmen. Und er sagt dann auch selber, der Vogel war bei ihm so eine Initialzündung. Der Vogel hat ihm den Raum geöffnet, was ich sehr schön finde. Denn er hat ja bei diesen ganz frühen aus der fauvistischen Zeit, von denen es ja gar nicht viele gibt, weil er die alle zerstört hat, oder nicht alle, aber einige, weil sie ihm irgendwann nicht mehr, ja, nicht mehr seinen Maßstäben quasi gerecht wurden. Und da sehen wir noch die Landschaft. Er beginnt quasi mit der Landschaft und macht dann 40 Jahre gibt es keine Landschaft bei ihm. Nichts. Es ist das Interieur, es sind die Stillleben, es ist ja dieses Austesten und dann der Vogel öffnet ihm den Raum und bringt ihn wieder zur Landschaft. Und ja, und das allerletzte Gemälde ist dann ja eben auch eine Landschaft mit einem Pflug, der ja schon auch von Weitem eher an, ja, an auch eine Leichenfuhre erinnert oder so, aber trotzdem was sehr Ruhiges hat, was sehr in sich Stimmiges und ja, so Ausgeglichenes ausstrahlt. Und das ist so schön, das zu beobachten, also wirklich diesen Weg mit ihm zu gehen. Und ja, und deshalb habe ich auch, also das letzte Gemälde hängt dann eben auch, ja, als letztes, und ich habe da auch ein Zitat von ihm dazu schreiben lassen, dass er auch ganz zum Schluss von seinem Leben irgendwann mal gegeben hat und hat gesagt eben, ich habe meine Furche gezogen.
Und was das, für ein schönes Bild eigentlich.
Und das fand ich auch so schön, neben diesem Pflug, und er hat seine Furche gezogen und es war eine kontinuierliche Linie. Und ja, das macht es, glaube ich, aus, und das ist so schön an ihm und seiner Kunst und vor allem auch in dieser Bandbreite, dass wir da so viel entdecken dürfen.
Was war denn für Sie persönlich die größte Entdeckung oder eine besonders aufregende Entdeckung während der Arbeit an der Ausstellung?
Also es sind zwei, wahrscheinlich noch viel mehr als ein, aber das eine ist wirklich diese Sinnlichkeit seiner Kunst. Dieses, ja, dass man das Gefühl hat, ich will das anfassen, ich will das spüren, so, ja, so dieses Spiel von ihm mit Textur und Oberfläche und dadurch was sehr Körperliches. Und dann so auf der intellektuellen Ebene war es eben diese große Verbindung zu Deutschland eigentlich und diese, die Kunsthändler, die Mäzene, die Sammler, die er hatte, die und deren Geschichte und auch die Geschichte von Georges Braque eben so die komplette Ironie des Schicksals zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwischen den Weltkriegen zeigen. Das ist so, ja, das war mir nicht bewusst. Und da habe ich wirklich auch nochmal viel gelernt durch die Forschung und so weiter. Aber dieses, dass es ja eben seine Kunsthändler wie Daniel Henry Kahnweiler, Flechtheim, Wilhelm Uhde und so weiter, aber auch Karl Einstein, der große Theoretiker, der für ihn so bedeutend war und der wirklich auch ihn sehr gut verstanden hat, wie ich finde, also seine Kunst irgendwie auf den Punkt gebracht hat. Und wie die so, wie diese deutsche Geschichte auch mit der Geschichte von Georges Braque in Verbindung ist und auch in Verbindung mit Frankreich. Und deshalb finde ich auch die Ausstellung heute so wichtig, weil er gesagt hat, Kunst denkt nicht in Nationen. Und das finde ich so schön.
Richtig.
Und das finde ich so richtig und so wichtig. Und ja, und also dann nur das Beispiel, eben diese Kunsthändler, jetzt nur mal Daniel Henry Kahnweiler, einer der ersten, der ihn gesammelt hat und auch groß gemacht hat und einfach ja, der Entdecker auch mit des Kubismus. Und der dann dafür wurde dann eben ja Braque auch ja, noch vor dem Ersten Weltkrieg quasi angekreidet, dass er ja ein deutscher Künstler wäre, also in der Pariser Presse, weil er hätte ja nur deutsche Kunsthändler und sie haben ihn nicht mit Deutsch betitelt, sondern mit dem Schimpfwort für Deutsch. Mhm. Sie haben ihn dann auch mit CK geschrieben, also Braque, weil sie gesagt haben, K ist der deutscheste aller Buchstaben, wie im Kaiser,
so ein harter Buchstabe
und so. Also das ist dann, und das hat ihn aber nie gestört, weil er fand das lächerlich eigentlich. Und dann ist aber halt im Ersten Weltkrieg wurde die Galerie Kahnweiler in Paris natürlich enteignet, weil es war Feindesgut. Das war ein deutscher Kunsthändler, ja, auf französischem Boden enteignet. Brack kämpft quasi auf dem Kriegsschlachtfeld gegen Deutsche, obwohl er das eigentlich nie so, also das war ja nicht sein Thema. Und dann eben diese Kunsthändler, dann Herr Kahnweiler komplett enteignet, kehrt aber zurück, baut sich alles wieder auf, ist auch wieder an der Seite von Georges Brack, denn die Kunst kennt keine Nation. Und dann kommt eben der Zweite Weltkrieg und dann kommt das Nazi-Regime und dann steht er schon wieder vor der Enteignung, aber nicht, weil er Deutscher ist, sondern weil er Jude ist. Und das zeigt wirklich so irgendwie die Ironie des ganzen Schicksals. Der ist dem ja nur entgangen, er hatte noch das Glück, andere ja nicht, indem er das quasi seiner Schwägerin übertragen hat, die Galerie. Sie wurde dann damit arisiert und er ist ins Exil gegangen. Und ja, und das ist eben diese ganz enge Verbindung auch zu Deutschland. Und dass dann nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch genau diese Protagonisten wieder wichtig waren für ihn und mit ihm gekämpft haben, dass nämlich diese Ausstellung, die er in Venedig gezeigt hat auf der Biennale, dann eben nach Deutschland kam. Das war die nächste Station, war in Freiburg, war in München. War in München im Haus der Kunst, wo er 10 Jahre zuvor im Haus der deutschen Kunst hing, als entarteter Künstler. Und er hat sich da auch selber dafür eingesetzt. Und das finde ich eigentlich so was ganz sehr Schönes und das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Und viele wissen über dieses Kapitel und diese enge Verbindung von Georges Brack zu Deutschland ganz, ganz wenig.
Das war mir auch nicht
klar. Ja, und das haben wir eben im Katalog viel thematisiert, weil ich das so spannend finde und auch dieses, wie er sich dafür eingesetzt hat. Und obwohl die Nazis ihren Teil dazu beigetragen haben, dass er in Deutschland in Vergessenheit gerät. Denn es gibt eben in deutschen Sammlungen so wenig Bracks, weil die alle abgezogen wurden, weil die alle eben beschlagnahmt wurden, da Georges Brack schon eben ein berühmter Künstler war und er weltweit Sammler hatten. Und das wussten natürlich die Nazis. Und er war einer der meistversteigerten Künstler eben in den Schweizer Auktionen der Nazis, weil dafür, da hat man richtig Geld mitbekommen und deshalb gibt es hier keine Werke. Mhm. Und und er, der sich dann aber auch immer für diese deutsch-französische Freundschaft stark gemacht hat und in Frankreich wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, ein Nationalheld war. Er ist der erste Künstler, der erste lebende Künstler, der im Louvre ausstellen durfte. Er hat ein Staatsbegräbnis, sein Leichnam wurde im Innenhof des Louvres aufgebahrt und so weiter. Und in Deutschland waren dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg schon nochmal ein paar Ausstellungen. Und es gibt auch viele Künstler, die sich auf ihn beziehen. Und dann wurde es aber irgendwann so ein bisschen, wird es so in Vergessenheit geraten. Und wenn, dann wird er eben immer nur in Verbindung mit Picasso oder dem Kubismus genannt. Und das finde ich so schade, weil es ist so eine kurze Zeit. Das sind 6 Jahre seines Lebens. Und er hat so viel mehr geschaffen und so viel anderes und Wichtiges. Und daher haben wir auch, wenn man aus der Ausstellung rausgeht, quasi so eine Wand, oder eigentlich sind es 4 Wände, wo ich Zitate von ihm habe eben anbringen lassen. Oder nicht von ihm, sondern über ihn, genau, die eben in einem Buch veröffentlicht wurden. Das heißt auch Hommage à Georges Brack, wo eben Weggefährten sich zu ihm geäußert haben. Und das sind dann so witzige Anekdoten auch, dass zum Beispiel Ellsworth Kelly wollte ihn unbedingt treffen, weil er gesagt hat, das ist das Nonplusultra. Also auch wirklich die Modernen quasi, für die war er, und es war nicht Picasso oder Matisse, sondern nee, das war Georges Brack, der Prüfstein, wie Guillaume Apollinaire ihn mal genannt hat, der Prüfstein für alle nachfolgenden Künstlergenerationen. Und ich hoffe, diese Stärke in Bracks Werk, die eben Künstler angesprochen haben, ich glaube, die spricht jeden von uns an. Und wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, man muss sich gar nicht viel drauf einlassen, man kann einfach gucken und dann entdeckt man wirklich einen Ausnahmekünstler.
Nee, ich finde auch nicht, dass man jetzt speziell sich drauf einlassen muss, irgendeine Anstrengung machen muss, sondern die Bilder laden absolut ein. Ja. Mir fiel, während ich Ihnen zugehört habe ein, so ein Gedanke apropos der Vorstellung von Deutschen, was so mediterrane Kunst eben auch angeht, beziehungsweise Künstler. Also Frankreich ist ja nicht nur mediterran, aber ich meine, das, was Deutsche oft mit Frankreich immer noch verbinden, ist eben so dieses überschwängliche, bunte, ja nicht nur freie, sondern vielleicht manchmal auch so ein bisschen legere. So. Und das findet man definitiv ja bei Jean-Jacques nicht in dieser Art und Weise. Ob das nicht sein mag, dass es vielleicht so ein bisschen so ein Vorurteil ist, weil er eher so die Verkörperung dessen, was man in Frankreich so Esprit nennt, das meine ich jetzt im positiven Sinne des Wortes, also wo auch so eine Strenge dazu gehört. Ich meine, wenn man sich französische Architektur vergleicht zu italienischer anguckt, also so die große klassische, dann kann man da das sehr, sehr, sehr klar verkörpert sehen, also so dieses strenge, zurückhaltende, auch irgendwo elegante. Ich meine, das ist ja etwas, was Braque sehr verkörpert, das aber vielleicht im Klischee-Denken von Deutschen eben dem nicht so entspricht. Vielleicht hat das damit zu tun.
Das auch. Kann sein. Also wie er ja selber gesagt hat, er musste sich seinen impressionistischen Wurzeln von denen befreien. Das gelang ihm über den Fauvismus, der aber quasi ein Umweg war zu seinem Stil. Aber ja, es ist eben kein fröhliches Sonntagsspaziergang im Freien mit einer Lichtstimmung. Also so dieses, was wir oft verbinden, dieses Plein Air, also ja, draußen gemalt und so weiter. Und er war einfach ein Atelierkünstler und ein ja, sehr bedachter Künstler. Also ja.
Ja, kann gut sein, dass es irgendwie damit
zu tun. Und weil er halt, also ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass er einfach der schlechteste Selbstvermarkter war, den es gab. Also so im Gegensatz zu Picasso, der irgendwie Skandale und Frauen und sich selber gefeiert hat, ist da einfach einer, dem es nur um die Kunst ging. Es gibt keine Skandale, er hat früh seine große Liebe Marcel geheiratet, die waren bis zu seinem Tod zusammen, es gibt keine Kinder, sondern es war...
Skandal ausgelöst
haben. Ja, es war er und seine Kunst. Und er hat ja auch immer in Atelierhäusern gelebt, also immer mit der Kunst um ihn herum. Und er hat sich eben auch selber nicht so wichtig genommen. Also er ist eigentlich nicht der typische, was ja auch viele anzieht, dieses Dandy-Typ, diese Künstler-Bohemier oder ja, irgendwas. Genau. Das war er einfach
weder
nicht.
Weder das noch verrückt oder also, das, was man so verrückt
ja,
nennt.
Ja, ja, also, sondern es ist, da ist eben, da ist nichts zu holen und dafür ist in seiner Kunst umso mehr zu holen. Und ich meine, das ist ja schon sehr sprechend. Er ist also der einzige Künstler, den ich kenne, also in der Moderne, der nie ein Selbstbildnis gemalt hat.
Ja, das ist sehr überraschend.
Das ist schon sprechend. Und ja, ich sage immer, mit Georges Braque hätte ich wirklich gerne mal einen Abend verbracht. Also wirklich, mit dem hätte ich gerne mal ein Bier getrunken, weil es da nicht um ihn gegangen wäre, sondern den hätte ich wirklich über seine Kunst fragen können. Und da wäre kein Selbstdarsteller, sondern ich glaube, der war ein guter Typ. So. Ja, auch ein Workaholic, keine Frage, aber ich glaube, jemand, ja, mit dem man gut diskutieren konnte.
Wenn nun Bier trinken kann man mit ihm ja nicht mehr. Das kann man auch nicht unten mit seinen Bildern.
Nee.
Da kann man jetzt auch nicht mit dem Bier reingehen oder so. Das bringt mich aber noch abschließend zu der Frage Veranstaltung. Es gibt ja normalerweise im Bucerius Kunstforum immer um die Ausstellung herum ein ganzes Programm. Das wird sicherlich jetzt nicht so möglich sein. Wie sieht es damit aus? Gibt es dafür irgendwelche Ersatzangebote oder bleibt es ganz weg? Und,
Also wir versuchen ja immer so viel wie möglich, also alles im Rahmen der Auflagen eben. Oft sind wir auch ein bisschen strenger vielleicht wie die Auflagen. Was uns aber zum Beispiel wichtig ist, war, dass wir eine Maskenpflicht haben. Also es ist nicht wie vielleicht in anderen Häusern eine Empfehlung, sondern hier ist eine Maskenpflicht. Einfach, weil wir auch unser Team schützen möchten, eben die Aufsichten, die alle, die hier arbeiten, darum geht es mir auch. Und das ist einfach so ein solidarisches Ding. Daher Maskenpflicht. Und jetzt versuchen wir eben mit den Veranstaltungen, das haben wir schon bei Hockney angefangen, das fand ich ein ganz tolles Format. Das hat Lena Schütte sich dann auch überlegt, die bei uns eben die Veranstaltung macht, dass es keine Führung gibt, da eben das ja auch schwierig ist mit diesen Geräten, also mit dem Hören so auszugeben, sondern es gibt bei uns im Auditorium eine Einführung und die ist wirklich täglich. gibt es die und da hört man einfach eine halbe Stunde unseren Kunsthistorikern zu, die in die Ausstellung einführen mit einem Dia-Vortrag und man kann dann mit diesen Hintergrundinformationen in die Ausstellung. Dann gibt es den Media Guide, den ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann, der wirklich wieder großartig geworden ist von unserem wissenschaftlichen Mitarbeiter Lukas Schepers, der das entwickelt hat. Und das kann man kostenlos, ist die App aufs Handy downloadbar, also egal ob iPad oder Android. Und die führt einen durch die Ausstellung, dreiviertel Stunde, Stunde kann man mit seinem eigenen Gerät eben ja, die Welt von Georges Braque entdecken, was ich wirklich ja, sehr, sehr lohnenswert finde, weil ja, man hört eben noch Geschichten drumherum und so weiter. Dann ist es, was wir noch machen, sind Vorträge, also immer da, wo eben der Abstand gewahrt werden kann, machen wir das. Also,
also hier im Raum?
Genau, im Auditorium. Also zum Beispiel Uwe Fleckner, der große Kunsthistoriker hier in Hamburg, der auch für den Katalog geschrieben hat, der wird eben einen Abend einen Vortrag halten, natürlich, wo wir früher 200 Leute reinlassen konnten, sind es jetzt halt 50 so. Aber wir machen eben alles, was möglich ist und dafür eben häufiger. Also ja, so okay. Und versuchen da ja alles, was geht. Was natürlich nicht geht, sind so Sachen wie Konzerte. Eigentlich hätte es ein tolles Konzert auch gegeben zu Braque und so weiter. Aber ja, wir gucken mal. Jetzt sind ja heute die Auflagen wieder ein bisschen strenger geworden und wir passen eben alles an. Also und wir, ja, haben auch digitale Formate eben und ja, es gibt wieder die Videos zur Ausstellung, wo ich immer ein paar Bilder erkläre und ja, so.
Also es wird fortgeführt.
Genau, weil da hatten wir echt so tolle Resonanz, dass wir gesagt haben, das machen wir weiterhin, weil ich muss ja zugeben, ich bin trotz meines jungen Alters eher eine Digitalisierungsskeptikerin gewesen, wirklich gewesen, muss ich dazu sagen, bis Corona kam. Ich habe immer gesagt, nee, und diese Videos, und man muss doch das vom Original erleben und es ersetzt doch nichts. Und, aber ich wurde wirklich eines Besseren belehrt, nämlich es ersetzt wirklich nichts, aber das andere macht vielleicht Lust darauf. Und gerade auch, wenn man dann von weiter weg ist oder ja, sich diese Videos anguckt, es war nicht dieses, ja, dann komme ich nicht. Ich habe es ja schon gesehen, sondern oh, jetzt will ich es im Original sehen. Und ach, wie schön, sie haben wieder geöffnet. Das freut mich jetzt. Und ja, ich glaube, so diese kleinen Geschichten drumherum, die machen eigentlich Lust auf das Original. Und ja, diese Verbindung, die man eingeht, auch mit einem Kunstwerk, wenn man davor steht, das geht nicht über den Bildschirm. Und das weiß jeder, der schon mal in einem Museum war und von dem her kann es das nicht ersetzen, aber kann vielleicht noch mehr Lust machen und mehr Hintergrundinformationen und ja. Das ist so, wie wir versuchen, durch den Herbst und Winter zu kommen, hoffentlich ohne Lockdown, hoffentlich ohne weniger strenge Auflagen, wenn sich alle ein bisschen zusammenreißen.
Das hoffen wir, glaube ich, alle noch und vielleicht auch lernen, dass man mit dem Ganzen bisschen doch noch ein bisschen anders umgeht. Aber genau, das ist ein anderes Thema. Dann bedanke ich mich und freue mich auf alles Weitere und auch nochmal selbst in Ruhe durch die Ausstellung zu gehen.
Vielen Dank Ihnen für das Interesse.